Kurznachrichten.
Ins heutige Dossier der kleinen Audiodatei mit einem Mann, der länger nicht mehr lang gesprochen hat hier. Das wird sich nun mal wieder ändern. Er hat nämlich ein ausuferndes, aber beeindruckendes Plädoyer gehalten zu den Äußerungen des Dmitri Medvedev. Die Rede ist von Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche. Ungeschnitten 15 Minuten. Und was er hier sagt, kann nicht widersprochen sein. Was er nicht sagen kann, weil er es nicht wissen kann und wohl auch nicht wissen will. All das haben wir in der DDR in der Schule gelernt. Ich sage es oft. In jeder Stunde, in jedem Fach, bei jedem Lehrer. Wenn wir nicht mehr stehen auf Friedenswacht, wird der Faschismus ein weiteres Mal sein Haupt erheben und gen Russland etc. etc. Nicht nur wir haben das gelernt, sondern auch die Kleinen in der Sowjetunion. So auch der kleine Dmitri Medvedev und Millionen weitere Russen, die ganzen anderen Völker, natürlich mitgedacht. Und das, was Medvedev hier sagt, wird in Russland jedem absolut klar sein. Da wird es keine Interpretationsspielräume geben. Das erkennt Köppel ja wenigstens auch. Am Ende erkennt er dann noch eine Sache nicht. Diese Erkenntnis gebe ich dann weiter mit eben all dem, was mir gelehrt wurde in der Schule der DDR. Aber nicht nur. Kam ich von der Schule nach Hause, machte ich Jugendradio DT64 an, dann habe ich dasselbe nochmal gehört. Und jetzt kann man ja sagen, die meisten haben Westradio angemacht. Ja. Hat man in den 80er Jahren, in den späten, Thomas Gottschalk oder Günter Jauch gehört, hat man im Grunde dasselbe nochmal gehört, nur mit anderen Worten. Das, was man heute hört, hätte man damals wahrscheinlich nicht mal beim rechten Flügel der NPD denken, geschweige denn sagen können. Da musste man schon tief rein nach Bayern, wo Hainowski und Scheumann ihre Filme drehten wie Kamerad Müller, die damals übrigens auch im Westen reüsierten. Und selbst Karl Eduard von Schnitzler sprach von friedlicher Koexistenz. Jetzt, wo wir alle Atombomben haben, dann können wir doch nicht. Das würde doch die Auslöschung. Ha! Vor ein bisschen Atombombe haben wir doch keine Angst. Die macht uns doch nicht bang.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden. Frieden gibt's auf jedem Frieden.
Bevor mich aber Zynismus befällt, Roger Köppel.
Und nun das Dossier.
Ich habe hier ja schon ein paar Mal dargelegt, dass mir die Entwicklung im Ukraine-Krieg Sorgen bereitet. Vor allem die Stimmungslage in der Europäischen Union, aber auch in Deutschland, so wie ich sie in den Medien wahrnehme, erscheint mir gefährlich. Weil sie gekennzeichnet ist durch eine riskante Sorglosigkeit. Wenn ich da in die Zeitungen blicke und insbesondere auch heute Morgen, dann beschleicht mich das Gefühl, dass die Kommentatoren und die Zeitungen sind ja immer auch Ausdruck dessen, was der Mainstream in der Politik denkt. Das sind ja kommunizierende Echokammern, Politik und Medien. Und wenn ich jetzt diese Berichterstattungen als Symptom nehme für das, was in den ja, momentan noch tonangebenden Teppichetagen der deutschen Politik für wahrgehalten wird, wie man die Welt sieht, die internationale Lage, ja, dann ruft das in mir eine gewisse qualifizierte Beunruhigung hervor. Zum Beispiel heute Morgen auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da sehen wir ein Bild mit so kumpelhafter Verbundenheit der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, Arm in Arm mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Michailo Fedorov in Kiew. Und darunter der Titel: Berlin und Kiew wollen gemeinsam Langstreckendrohnen produzieren. Die Flugabwehr des Gegners durch massiven Einsatz überwinden. Und das Bild strahlt eine euphorische Stimmung aus. Flugabwehr des Gegners durch massiven Einsatz überwinden. Und als ich das jetzt gelesen habe, habe ich mir gedacht, was denken wohl die Russen, wenn sie so eine Schlagzeile lesen? Was geht da in bestimmten Kreisen der russischen Machteliten vor, wenn ein deutscher Verteidigungsminister zusammen mit seinem ukrainischen Pendant sich auf einer Bühne feiern lässt und die beiden jubeln sich zu, prosten sich zu, die Champagnerkorken knallen. Judi hoi, jetzt bauen wir Langstreckendrohnen mit über 1000 Kilometer Reichweite zur Überwindung der Flugabwehr des Gegners. Was glauben Sie, wer ist der Gegner, der sich da vielleicht angesprochen fühlen könnte? Die ganze Inszenierung, die mediale und natürlich auch das Ausbleiben von auch nur in Ansätzen kritischer Reflexion im Mainstream, wird sicherlich da draußen in Deutschland, ich hoffe es, einige Zeitungen und Portale geben, die ebenfalls ins Grübeln kommen wie ich. Aber so wie das hier dargelegt wird, produziert das ein ungutes Gefühl in mir. Und ich möchte vielleicht etwas veranschaulichen, was der Hintergrund ist. Es ist möglicherweise ja vielen nicht bewusst, natürlich auch deshalb nicht bewusst, weil man die russischen Medien zensuriert, weil man russische Portale in Deutschland nicht lesen darf. Und es ist ja auch geradezu verboten, sich damit auseinanderzusetzen. Denn jeder, der eine russische Stimme zitiert, läuft ja Gefahr, in der deutschen Öffentlichkeit bereits als Propagandist Moskaus sanktioniert, an den Pranger gestellt zu werden. Und deshalb hat sich eben so eine Atmosphäre der Überheblichkeit eingeschlichen. Das verstärkt sich seit einigen Wochen, weil man glaubt, auf Seiten da eben der deutschen Medien und auch der entscheidenden Meinungsmacher, weil man glaubt, dass die Russen nun eben im Begriff seien, diesen Krieg zu verlieren. Man spürt jetzt einfach wieder diese Selbstüberschätzung da, in der ganzen medialen Aufbereitung. Und ich bringe Ihnen hier Ausschnitte aus einem Interview, dass die Optik der Russen auf diesen Konflikt zeigt und vor allem auch diese Besorgnis etwas plausibler machen könnte, die ich hier jetzt am Morgen zeige mit Blick auf diese Schlagzeilen. Berlin und Kiew wollen gemeinsam Langstreckendrohnen produzieren. Der frühere russische Präsident, ehemalige Putin-Vertraute, auch keine, sagen wir mal, unbezweifelbare Figur. Und das, was er sagt, darf auch nicht zum Nennwert genommen werden. Aber ich glaube, dass das, was Dmitri Medvedev hier sagt, tatsächlich die Optik vieler Leute in Russland wiedergibt und vor allem auch wiedergibt, was in Russland man zurzeit über die Rolle Deutschlands in Europa denkt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich damit etwas auseinandersetzt. In der Optik der Russen führen die Ukrainer nicht mehr unbedingt einen Stellvertreterkrieg der Amerikaner, sondern vielmehr einen Stellvertreterkrieg für die Europäische Union und da vor allem für Deutschland. Deutschland wird zusehends als aktive Kriegspartei gesehen, die sich auf einen längerfristigen Krieg mit Russland vorbereitet. Seit März, also nicht seit März mit E, sondern seit März mit E, kopple sich Deutschland von den USA und auch vom Osten ab. Das ist eine bemerkenswerte Wahrnehmung, denn sie zeigt immer jetzt in der russischen Optik, dass sich Deutschland sozusagen hier unter diesem Kanzler immer mehr ins Visier der Russen bringt. Und jetzt würden das natürlich Kollegen der FAZ mit Hohngelächter wegwischen und sagen, ja, das ist wieder typisch diese Angstmacher-Propaganda vom Kreml. Und ich sage Ihnen, am gefährlichsten wird's, wenn man sich keine Sorgen mehr macht und wenn man sich für unverwundbar hält. Und dieses Gefühl scheint sich da tatsächlich in einigen Kreisen auszubreiten in Deutschland. Was sind die wichtigsten Thesen des Artikels von Medvedev, der da in russischen Medien publiziert wurde? Ich gehe es Punkt für Punkt schnell durch. Deutschland militarisiere sich erneut und strebe Führungsrolle in Europa an. Medvedev behauptet, Berlin nutze die Schwäche Europas und die Distanz zwischen USA und Europa, um wieder zur dominierenden Macht in Europa zu werden. Besonders die deutsche Führung um Merz, Pistorius und von der Leyen stellt er als revanchistisch dar. Zweitens, die Entnazifizierung Westdeutschlands sei nie wirklich abgeschlossen worden. Das sind jetzt halt die Nazi-Theorien, darüber wird man lachen, aber ich bringe es jetzt hier einfach als Wahrnehmung, sicherlich auch als polemisch überspitzte Wahrnehmung, das ist nicht die allgemeine Sicht im Kreml, aber es ist eine Sicht. Und vielleicht hat sie auch eine gewisse Resonanz in Russland. Medvedev argumentiert, viele frühere NSDAP-Mitglieder, Wehrmachtsoffiziere und Funktionäre seien nach 1945 wieder in Verwaltung, Justiz, Bundeswehr und NATO integriert worden. Daraus leitet er ab, dass alte militaristische Denkweisen in der Bundesrepublik weitergelebt hätten und jetzt sozusagen aus ihren Gräbern wieder emporsteigen. Drittens, die heutige Russlandpolitik Deutschlands sei eine Fortsetzung alter antirussischer Denkmuster. Medvedev stellt die deutsche Unterstützung für die Ukraine und die Einstufung Russlands als Hauptbedrohung als Ausdruck einer historischen Feindschaft gegen Russland dar, einer deutschen Feindschaft. Er spricht von einer Strategie der strategischen Niederlage Russlands und Deutschland als Hauptprotagonist dieser Strategie, nicht mehr Amerika. Die deutsche Aufrüstung sei kein Verteidigungsprojekt, drittens, sondern Revanche-Politik. Medvedev verweist auf höhere Verteidigungsausgaben, den Bundeswehr-Sonderfonds, neue Rüstungsprojekte und Pläne, die Bundeswehr zur stärksten Armee Europas zu machen. Daraus leitet er die These ab, Deutschland bereite sich langfristig auf Krieg gegen Russland vor. Fünftens, Deutschland bereitet Gesellschaft, Wirtschaft und Infrastruktur auf einen Konflikt mit Russland ganz konkret vor. Er nennt den Operational Plan Germany, den Ausbau von Logistik, Zivilschutz, Infrastruktur und die mögliche Umstellung ziviler Industrie auf militärische Produktion als Belege für eine Kriegslogik. Nächster Punkt. Eine mögliche deutsche Nuklearoption sei besonders gefährlich. Medvedev behauptet, in Deutschland werde indirekt über eigene oder europäische nukleare Abschreckung diskutiert. Das stellt er als Bruch internationaler Verpflichtungen und sogar als möglichen Kriegsgrund dar. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Deutschland verstoße gegen die Nachkriegs- und Wiedervereinigungsvereinbarungen. Besonders kritisiert Medvedev NATO-Strukturen im Osten Deutschlands und sieht darin eine Missachtung des 2+4-Vertrags. Daraus folgert er, die rechtliche Grundlage des heutigen deutschen Staates könne in Frage gestellt werden. Die deutsche Erinnerungskultur würde sich gefährlich verschieben. Er wirft Deutschland vor, die sowjetischen Opfer des Zweiten Weltkriegs zu verdrängen, deutsche Opfer stärker zu betonen und die Verbrechen von Wehrmacht und SS zu relativieren. Das interpretiert er als ideologische Vorbereitung auf eine neue militärische Politik. Die Unterstützung für die Ukraine, wie sie jetzt bekräftigt wird durch dieses Drohnenprojekt, gerade ganz aktuell, nach dem Artikel sozusagen zustande gekommen, diese Unterstützung für die Ukraine sei Teil deutscher Machtpolitik. Laut Medvedev nutzt Berlin die Ukraine als militärisches Labor, Produktionsstandort und geopolitisches Werkzeug gegen Russland. Die Zusammenarbeit bei Drohnen, Rüstung und militärischer Technologie sieht er als direkte Eskalation. Russland müsse Deutschland und Europa durch Abschreckung stoppen. Das ist die Schlussfolgerung. Sehr hart. Russland dürfe Deutschland nicht vertrauen, müsse militärisch bereit bleiben und Europa klar machen, dass ein Krieg gegen Russland zu inakzeptablen Verlusten führen würde. Er nennt dies sinngemäß Sicherheit Russlands durch Angst Europas. Meine Damen und Herren, vielleicht sollte sich der deutsche Kanzler Friedrich Merz überlegen, mit Putin zu sprechen. Und vielleicht sollte man sich in der Bundesrepublik Gedanken darüber machen, wie geschickt es ist, in einer heißen, eskalationsgefährdeten Situation mit der Ukraine in Jubelbildern zelebrierte militärische Zusammenarbeit zu feiern, mit einer Rhetorik, die ganz klar aggressiv gegen Russland gerichtet ist. Flugabwehr des Gegners durch massiven Einsatz überwinden. Denn bei allem Respekt für unsere deutschen Freunde, sie sind nicht in der Lage, eine militärische Konfrontation mit Russland zu bestehen. Und ich glaube nicht, dass Präsident Putin entgegen den Theorien, die vor allem in Deutschland über ihn verbreitet werden, darauf lauert, möglichst bald Europa anzugreifen. Ich halte Putin für einen Mann, der im Grunde mit Europa nach wie vor gute Beziehungen anstrebt, auch wenn er das zusehends in Abrede stellt. Aber es ist meines Erachtens in einem dringenden Interesse auch der deutschen Regierung, im Sinne auch einer, könnte man sagen, gesamteuropäischen Verantwortung, sich nicht auf die Abschussliste Russlands zu rücken und sobald es Anzeichen in diese Richtung gibt, diplomatische Anstrengungen einzuleiten. Aber nichts davon scheint zumindest nach meiner Beurteilung zu passieren. Das ist also gefährlich. Und gerade in Verbindung mit diesen Bildern, mit diesen Projekten, von meines Erachtens verschärfter Brisanz. Vor diesem Hintergrund ist die Idee des russischen Präsidenten, Altkanzler Schröder als Friedensvermittler einzusetzen, eine Art Versöhnungsangebot an Deutschland. Aber ich habe den Eindruck, dass einmal mehr die deutsche Politik in einer, sagen wir es deutlich, Überheblichkeit diese Option gar nicht ernsthaft zu prüfen bereit ist. Es gibt ein paar sozialdemokratische Abgeordnete, zum Beispiel den Ralf Stegner, den ich auch schon in direkten Fernsehduellen kritisiert habe, aber hier würdige, lobe ich ihn. Es gibt Politiker, die diese Option gut fänden oder zumindest in diese Richtung zu denken bereit wären. Aber die deutsche Politik hat hier ganz massiv versagt, glaube ich, dass man von Anfang an die Option Schröder, die Trumpfkarte Schröder gar nicht ausgespielt hat. Und man müsste heute meines Erachtens als Kanzler sagen, ja, das ist ein interessanter Vorschlag, Herr Präsident Putin, dem früheren Kanzler Schröder. Das müssen wir ernsthaft prüfen, das schauen wir uns an. Man kann ja dann immer noch zum Schluss kommen, dass aus was für Gründen auch immer diese Option nicht geeignet ist. Aber die schneidende Ablehnung, das gar nicht darauf einsteigen, ist eine diplomatische Dummheit.
Und hier muss ich ein weiteres Feld bespielen. Oder es ist keine Dummheit, es ist gewollt. Weil man den Krieg will, leere DDR. Wenn der Kapitalismus seine ihm gesetzmäßig nach Karl Marx innewohnenden Konflikte nicht mehr lösen kann, wird er ebenso gesetzmäßig am Ende im Krieg die Lösung sehen. Angesichts der Innenpolitik, auf die ich gar nicht eingehen will, bei weitem nicht nur in Deutschland, spricht für mich einiges für diese marxistische Theorie. Und wer jetzt sagt, Atomkrieg, um Gottes Willen, die vielen toten Menschen und was? Menschen? Im Kapitalismus? Vielleicht waren wir vor 80 Jahren ohne die Atombomben doch noch etwas bodenständiger. Roger Köppel, das Dossier.
Das Dossier.
Was lese ich da? Der Kadaver des mehrfach in der Ostsee gestrandeten Buckelwals, sie nannten ihn Timmy, liegt am Strand der dänischen Insel Anholt, droht zu explodieren. Die Dänen wollen ihn nun in einen Hafen in Jütland ziehen, berichtet die Tagesschau. Erste Versuche scheiterten. Die Inselbewohner wollen den Wal weghaben, damit er die Urlauber nicht stört. Auch zu diesem Vorgang gibt es umfangreiche Verschwörungstheorien, dass das gar nicht Timmy sein könnte. Das liest sich alles auch sehr wissenschaftlich. Ich räume aber ein, vom Walfisch keine Ahnung zu haben. Nicht mal kulinarisch. Haifischschnitzel habe ich immerhin schon gegessen. vergessen. Wovon ich aber Ahnung habe, ist Dänemark. Jütland lernten wir da nicht schon bei Egon Olsen. Versetzungsort für, sagen wir es vorsichtig, zweitklassige Beamte.
Fettwänste und Schlappschwänze, lausige Amateure, strohdumme Holzköpfe.
Auch Ahnung habe ich von der arabischen Metropole Köln. Da ruft am Freitag der Muezzin.
Allahu Akbar Allah.
Hier als Karnevalsmuffel durchaus Bereicherung. Obwohl ich Pfannkuchen mag, aber scheiß drauf. Baklava ist auch gut. Kann und sollte man nicht so oft essen, liebe Schlagerfreunde. Aber wenn ich in Berlin bin, kaufe ich meines gerne direkt in der Sonnenallee. Dort fällt mir eben auch auf, wenn ich diesen Straßenzug mit aktuellen Videos aus dem Iran vergleiche, tragen im Iran viel mehr Frauen ihre Haare offen. Offen unser Wort heute am 22. Mai 2026 in der kleinen Audiodatei. Gerade vom Schlager gesprochen, Schreck bekommen, Überschrift Peggy March. Deutschland schießt sich selbst ins Knie, verlieren wir sie an die AfD. Aber nein, sie meint die Schlagerbranche, kritisiert Playback. Da merkt man die gute USA-Amerikanerin, dort musst du schon live machen. Gerade neu auf YouTube gesehen, Saturday Night Live, zwei Live-Gesänge von Paul McCartney, wirklich sehr schön. Aber ich übersetze mal anders, wir Deutschen verstehen vielleicht nicht, gut live zu singen, aber ins Knie schießen können wir uns immer. Auf der anderen Seite Grönemeyer, Toten Hosen oder Ärzte, die möchte ich weder live noch auf Platte hören. Genauso wenig wie Tokyo Hotel, da bekomme ich täglich Nachrichten aufgeploppt. Was nirgendwo mit dabei steht, dass ihre aktuelle Veröffentlichung in Russland ein großer Radiohit ist. California Nights, Platz 21, derzeit bei Jevropa Plus. Das ist kein kleiner Lokalsender wie 104.6 RTL, sondern im gesamten postsowjetischen Raum empfangbar. Auf UKW. Und allein für den europäischen Teil würde ich sagen, Russland das größte europäische Land, der größte europäische kommerzielle Radiosender. In Deutschland nimmt man musikalische Veröffentlichungen der Band meines Erachtens kaum noch wahr und vergisst dann vielleicht auch darüber zu berichten. Bei Gerhard Schröder zum Beispiel vergisst man das nicht. Oder Steven Siegel oder Gérard Depardieu. Sicher ein Versehen, aber da helfe ich doch gern. Vor allem, wenn man sie bald dann bei Wetten, dass ertragen muss. Gesichert ist davon auszugehen, dass Tokyo Hotel nichts von ihrem Erfolg in Russland wissen, dass der vielleicht auch gegen ihren Willen passiert. Ganz offen ein Brief gegen den Verlag Westend 32, dessen Autoren, darunter Gregor Gysi. Der Spiegel berichtet, Westend galt immer als links, soll jetzt ob Veröffentlichung eines Newsbuches rechts sein. Man wirft ideologische Kehrtwende vor, Feindbild News.
Wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja. Mir ist Westend trotz dieser Veröffentlichung immer noch ein klar linker Verlag. Auch Barb Gero sind dort veröffentlicht, Hauke Ritz. Aber gut, die sind für manchen vielleicht ja auch rechts. Ich erkläre, ein intellektuell intoleranter wie Gysi ist mir eher nicht links. So wie seine Partei nur noch den Namen trägt. Das Drama, die abtrünnige Wagenknecht, wollte ja noch weniger links sein. Ist wegen dieser Verirrung wohl auch um die 3%. Wäre sie meiner Idee gefolgt, mit den Treuen der AfD einen linken Flügel zu geben, hätte die in Sachsen-Anhalt jetzt klar die absolute Mehrheit. Daraus wird es sehr wohl im rechten Spektrum Leute geben, die ableiten. Wagenknecht habe ihre Partei genau deswegen gegründet, damit eben die AfD keine Mehrheit bekommt. Ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht, aber das zu widerlegen wird schwer. Der Namensgeberin ist das wahrscheinlich auch selbstbewusst. Verfolgt man ihre publizistische Tätigkeit.
Sarah kommt.
Ich spiele auf ihre quartalsmäßig erscheinenden Wochenaufsage an. Daniel Günther, Ministerpräsident Schleswig-Holstein, haben wir ja gerade schon gehört. Er will ein neues Verhältnis zur Linkspartei, erklärt Herr Springers Welt, eine Linkspartei von Daniel Günther beworben, kann nicht links sein. Das bemisst sich eben auch, ob der Fürsprecher oder der Feinde.
Ist Gedanken entfaltet die deutsche Politikwissenschaftlerin und Publizistin Ulrike Ngiro.
Ach, Svetlana, gerne übrigens auch auf Westend, wie das Schwesterherz von Gregor Gysi, Gabriele
Frauen.
Mit der Politik ist es wie mit Live-Musik, vieles Playback. International, Trump und Putin waren bei Xi. Dieser könnte nächste Woche Pyongyang besuchen. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap mutmaßt. Nordkoreaner berichten noch nicht dazu, aber Kim Jong-un traf Divisions- und Brigadekommandeure mit Gewerkschaftsvertretern und leitete Rüstungsbetriebe vor Ort an, schenkt uns einen Ausspruch. Das Volk existiert nicht um der Funktionäre willen, sondern umgekehrt.
2013년 4월 4일 평양.
Kluger Satz eigentlich und das Volk scheint es ja zu fressen. Und hier, Friedrich Merz will assoziierte EU-Mitgliedschaft für die Ukraine mit militärischen Beistandspflichten. So werden wir reingeritten. In eine Scheiße, die für die russische Seite existenziell ist, für uns aber zu einer gemacht wird.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Offen und unverstellt, Polens Regierungschef Tusk warnt wegen Drohnenvorfällen vor Gefahr einer Eskalation in Europa. Eine ukrainische Drohne verletzt den Luftraum Weißrusslands. Man überreicht Litauen eine Protestnote.
Europa war lange naiv im Umgang mit China. kein Tag vergeht ohne negative Berichte über China. Hier die NZZ. Immer macht man Stimmung gegen die Welt. Wir brauchen mehr friedliche Koexistenz.
Dann nochmal Roger Köppel. Ja, Semantik einer anderen Zeit. Pfingstsommer, dann wohl wieder unbeständiger.
Marcello, es östert ein wenig.
Mensch, Hadi, für Pfingsten haben wir noch nichts da. Setz dich hin.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.